Kurier.
Kurier to Hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Stefan Andres. Sie hören Kurierartikel der Ausgabe Donnerstag, 23. September 2021. Retten Sie Ihr Geld. Der Leitartikel von Wolfgang Unterhuber, Kurier, Ausgabe Donnerstag, 23. September 2021. Es droht eine dauerhaft hohe Inflation samt Geldvernichtung durch die Notenbanken dank ihrer Nullzinspolitik. Kaum ein Tag ohne Teuerungsbotschaft. Nahrungsmittel werden teurer, Rohstoffe ebenso und Wohnen überhaupt. Das dreht ordentlich an der Inflationsschraube. In Österreich stiegen die Preise zuletzt, im August, um 3,2%. Noch zu Beginn des Jahres sprachen Experten von Deflation oder Inflation. Sie lagen alle falsch. Die Frage kann jetzt nur noch lauten, droht eine dauerhaft hohe Inflation bei daraus resultierender Geldvernichtung durch die Notenbanken dank ihrer Nullzinspolitik? Vieles spricht dafür. Die Globalisierung ist dank der Zickzack-Corona-Politik der Regierenden von China über Europa bis Brasilien unter Druck. Ständig reißen irgendwo Lieferketten. Überall herrscht Arbeitskräftemangel. Dazu kommen weltweit gigantische staatliche Rettungs- und Investitionspakete und das Ganze in Kombination mit einer nach wie vor ultralockeren Geldpolitik. Steigende Inflationsbefürchtungen fordern die Gewerkschaften höheren Lohn. So werden hierzulande die Metaller der Arbeitgeberseite heuer etwas vor den Latz knallen, dass es nur so kracht. So erzeugt Inflation dann neue Inflation. Schulden. Die ständige Krisenbekämpfung seit 2008, 2009 hat die Schuldenstände der meisten Industriestaaten weit über die Wirtschaftsleistung getrieben. An den Märkten machen deshalb auch Gerüchte die Runde, die Regierungen könnten die Wahnsinnsschulden durch die Inflation senken. Das gilt ja auch für Konsumenten. Wer Schulden hat, freut sich jetzt über ihre Entwertung durch hohe Inflation. Wer Geld auf der Bank hat, darf jetzt um sein Erspartes zittern, denn die EZB wird den Leitzins nicht erhöhen. Die EZB muss nämlich vorrangig den Euro zusammenhalten. Ein Anstieg der langfristigen Kapitalmarktzinsen würde schließlich die Schuldenlast der südeuropäischen Staaten zum Einsturz bringen und damit wäre der Euro in Gefahr. Zugespitzt gesagt, die Sparer im Euroraum zahlen jetzt also die Zeche dafür, dass die südeuropäischen Volkswirtschaften auf Schuldensand gebaut sind. Übrigens, die Griechenland-Krise wurde nie wirklich gelöst. Höchste Zeit also, sein Geld auf dem Sparbuch in Sicherheit zu bringen. Egal ob Fonds oder einzelne Aktien, der Möglichkeiten gibt es genug. Besonders wer langfristig anlegen kann, also mindestens 10 Jahre, sollte Green-Tech-Werte und die guten alten Blue-Chips, große Branchenführer mit hoher Bonität, guten Wachstumsperspektiven und regelmäßigen Dividendenzahlungen im Auge haben. Oder Sie folgen dem Vorbild der Staatengemeinschaft. Machen Sie Schulden. Kurz fordert Impfung für ganze Welt. Von Konrad Kramer aus dem Kurier vom Donnerstag, den 23. September 2021. Die Welt zu impfen, das ist das Ziel, das Sebastian Kurz am Mittwoch am Rand der UNO-Generaldebatte in New York formuliert hat. Österreichs Bundeskanzler nahm an einem von US-Präsident Joe Biden initiierten Videogipfel zur Corona-Pandemie teil. Kurz hatte am Dienstag für Empörung und Spott in den sozialen Medien gesorgt, weil er während Bidens Rede offensichtlich mit seinem Handy beschäftigt war. Tags darauf betonte der Regierungschef Österreichs Bereitschaft zur Hilfe für andere Staaten, denen es an Impfstoff mangelt. Wir werden weiterhin alles tun, was wir können, um die Impfraten in Österreich in die Höhe zu treiben und Impfungen mit anderen Regionen zu teilen. Kurz betonte die Notwendigkeit internationaler Kooperation. Die Impfung sei der einzige Weg, das Virus zu besiegen, sagte er in seiner Zuschaltung. Wir können erst von einem Sieg sprechen, wenn die ganze Welt die erforderlichen Impfstoffe erhalten hat. Um jetzt Leben zu retten, werden wir unsere europäischen Notfallmaßnahmen fortsetzen, um Sauerstoff und entsprechende Medikamente zu spenden, wann und wo auch immer sie benötigt werden, sagte der ÖVP-Chef weitere Kooperation zu. Kurz strich auch den aktiven Beitrag hervor, den Österreich zur COVAX-Impfinitiative der WHO sowohl als EU-Mitglied als auch auf bilateraler Ebene geleistet habe. Wir haben über 2 Millionen Dosen bilateral an bedürftige Länder gespendet. Außerdem haben wir Pionierarbeit bei der Versorgung der westlichen Balkanländer geleistet durch den EU-Mechanismus zur gemeinsamen Nutzung von Impfstoffen. Falls erforderlich, werden wir auch weiterhin schwere Covid-Fälle zur Behandlung in österreichischen Krankenhäusern aufnehmen, sollten die Kapazitäten in unseren Nachbarländern überschritten sein. Außerdem sagte Kurz zu, Sauerstoff und entsprechende Medikamente zu spenden, wann und wo auch immer sie benötigt werden, wenn damit aktuell Leben gerettet werden könnten. Der Kanzler unterstrich auch die Bereitschaft, mit Know-how und Expertise zu helfen, etwa bei groß angelegten Covid-Test-Initiativen, und stellte die in Österreich gesetzten Maßnahmen vor. Zu Beginn dieses Jahres sei eine kostenlose Testinfrastruktur eingerichtet worden, die mehr als 2 Millionen Tests pro Woche bei einer Bevölkerung von weniger als 9 Millionen ermögliche. Am Ende seiner Rede setzte der Bundeskanzler einen Appell zur internationalen Kooperation. Handels- und Reisebeschränkungen müssten so schnell wie möglich aufgehoben werden, um sicherzustellen, dass der wirtschaftliche Aufschwung allen Menschen in allen Regionen zugutekomme. Die Pandemie habe nämlich eines unterstrichen: Gemeinsam sind wir stärker und schneller. Am Mittwoch stand auch ein bilaterales Gespräch mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres auf dem Programm, zusammen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg. Auch ein Besuch beim ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger war vorgesehen. Van der Bellen hatte zuvor die New Yorker Icahn School of Medicine besucht, um sich mit den aus Österreich stammenden Mikrobiologen und Impfstoffwissenschaftlern Florian Krammer und Peter Palese zum Thema Corona-Bekämpfung auszutauschen.
Das bedrohte Paradies im Atlantik. La Palma. Von mir, Josef Fötsch. Nach Jahrzehnten der Ruhe wurden Bewohner der Kanareninsel von einem Vulkanausbruch in Angst und Schrecken versetzt. Zahlreiche Menschen verloren bereits ihr gesamtes Hab und Gut. Ein Kurierartikel vom Donnerstag, den 23. September 2021. Auf der kleinen grünen Insel gibt es einen beliebten und bekannten Wanderweg namens Ruta de los Vulcanes, Vulkanweg, der sich am Fuße der Cumbre Vieja, alter Bergrücken, entlang der zahlreichen schlummernden Vulkane schlängelt und über den auch die Transvulcania führt. Ein Ultramarathon, der auf 74 Kilometern 8407 Höhenmeter überwindet und bisher 11-mal ausgetragen wurde. Für diese Attraktionen war La Palma bisher bekannt. Doch das ist Geschichte. Seit 19. September ist auf der kanarischen Insel im Atlantik die zahlreiche Touristen mit ihren bizarren vulkanischen Formationen Anzug alles anders. Nachdem sich eine Woche lang durch einen sogenannten Erdbebenschwarm, tausende sehr leichte Erdbeben, ein neuerlicher Vulkanausbruch angekündigt hatte, schossen am vergangenen Sonntag nach heftigen Explosionen aus 7 verschiedenen Schloten Lava, Feuer und Asche. Die Eruptionen hüllen seither Teile der Westseite der Insel in einen Ascheregen. Am 20. September öffneten sich dann unter großem Getöse 2 weitere Schlote und vor der Küste wurde eine Wasserfontäne gesichtet, was auf einen weiteren Spalt am Meeresboden schließen lässt, aus dem auch Lava strömt. Die ersten Eruptionen fanden glücklicherweise in unbewohnten Gebieten statt und es wurden bereits am ersten Tag des Vulkanausbruchs rund 5000 Menschen in Sicherheit gebracht. Weitere 1000 folgten in den Tagen darauf. Man befürchtet, dass der bis zu 16 Meter hohe und rund 1000 Grad heiße Lavastrom, der auf dem Weg zum Meer bereits etwa 200 Gebäude zerstört hat, mehr als 1000 weitere vernichten könnte. Vorausgesetzt, der Vulkan bricht nicht noch an weiteren Stellen aus. Während Politiker Königshaus den Betroffenen Hilfe zusichern und aus allen spanischen Provinzen Anteilnahme übermittelt wird, gehen die Tragödien der Opfer ob der bildgewaltigen Präsenz der faszinierenden Naturgewalt fast unter. Eine Frau, die noch einmal in ihr evakuiertes Haus zurückkehren konnte, um ihre Habseligkeiten mit einem vom Zivilschutz bereitgestellten Lastwagen abzutransportieren, brachte es in einem kanarischen TV-Beitrag auf den Punkt. Auf diesem LKW ist mein Leben. Mehr habe sie nicht. Und so ergeht es dem Großteil der Leute, die ihre Unterkünfte verlassen mussten. Auf der Insel und besonders in den von der Zerstörung bedrohten Gebieten leben auch zahlreiche Ausländer und Auswanderer. Einige Betroffene, wie das deutsche Ehepaar Gisela und Thomas Mischke, das seit Jahren auf der Insel in der Gemeinde Todoke lebt, hatten etwas mehr Glück. Sie fanden Unterschlupf in einem Gästehaus bei Freunden im Norden der Insel, der nicht vom Vulkanausbruch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Während sich die Lavamassen bereits auf das Zentrum von Todoke zuwälzten, durften die Mischkes noch einmal unter Begleitschutz zu ihrem Haus zurück. Denn sie wollten ihren Kater suchen und mitnehmen, der bei der hastigen Evakuierung unauffindbar geblieben war. In dem gemieteten Haus, das sie unter großem Aufwand in den letzten Jahren instand gesetzt hatten, konnten sie noch einige persönliche Erinnerungsstücke mitnehmen, der Kater jedoch blieb unauffindbar. Jetzt zittern sie, dass in den nächsten Stunden ihr Heim unter den glühenden Lavamassen begraben wird. Falls das Haus zerstört wird, müssen sie nach Berlin zurückkehren. Hier haben wir ja nichts mehr, erklären sie am Telefon. Ein Nachbar der beiden, der Schweizer Matthias Schindler, konnte sich und seine Hunde in die Stadtwohnung in Los Llanos retten, als während unseres Telefonats wieder ein heftiger Ausbruch mit dramatischem Gepolter den ansonsten eher unerschütterlichen Optimisten die Dramatik der Lage vor Aug und Ohr führte, meinte er, ihm sei bewusst gewesen, dass er sich auf einer Vulkaninsel niedergelassen habe, aber mit dieser Intensität der Naturgewalten habe er nie und nimmer gerechnet. Matthias Schindler hat in den letzten 15 Jahren auf seinem Grundstück ein bezauberndes Gartenparadies mit zahlreichen exotischen Pflanzen erschaffen, das heute vielleicht schon Geschichte ist. Der materielle Schaden am Haus ist zu einem Teil durch eine Versicherung gedeckt und tangiert ihn nicht so sehr. Aber ob der 73-Jährige den möglichen Verlust seines Gartens verkraftet, bleibt abzuwarten. Wirklich tragisch ist das Schicksal der vielen Einheimischen, die ihr Heim verloren haben oder noch verlieren werden und die vor dem Nichts stehen und auf Hilfsleistungen angewiesen sind. Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Insel, die Bananenpflanzungen, ist im Südwesten der Insel teilweise von der Vernichtung bedroht. Teile sind bereits von der Lava verschlungen worden, große Teile können nicht mehr bewässert werden, weil die Wasserkanäle, die das kostbare Nass aus dem Norden der Insel in den staubtrockenen Süden bringen, zerstört worden sind. Überhaupt ist ein bisher noch nicht abschätzbarer Schaden an der Infrastruktur, Straßen, Strom, Wasser etc. entstanden. Eine besondere Entgleisung lieferte die spanische Ministerin für Industrie, Handel und Tourismus, Reyes Maroto. Die erklärte, der Vulkanausbruch könne vom Tourismus durchaus positiv genutzt werden. Sie hat sich zwar umgehend für diese Äußerung entschuldigt, aber es gibt doch eine historische Komponente. Der letzte Vulkanausbruch auf La Palma im Jahr 1971, bei dem 3 Wochen lang aus dem Krater des Vulkans Teneguía Lava spektakulär ins Meer geflossen war, lockte zahlreiche Berufsfotografen auf die Insel. Deren Berichte in Zeitschriften in aller Welt brachten viele Touristen auf die damals bettelarme und wirtschaftlich unterentwickelte Insel, die im Gegensatz zu anderen kanarischen Inseln nicht mit großen Stränden aufwarten konnte und kann. Bleibt zu hoffen, dass der neuerliche Vulkanausbruch sich auch ein historisches Beispiel an dem vom Jahr 1971 nimmt und ebenfalls keinerlei Todesopfer fordert und nach einigen Wochen friedlich erlischt.
Großhandelspreise für Gas und Strom stark gestiegen. Von Martin Mayrath. Energiekosten, was auf die österreichischen Konsumenten zukommt. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 23. September 2021, gelesen von mir, Laura Franz. Die Großhandelspreise für Strom haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Gas kostet sogar das Dreifache. Mit dem Anspringen der Konjunktur ist die weltweite Nachfrage von Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas bereits im Frühling stark gestiegen. Damit einher ging ein Anstieg der Preise für CO2-Zertifikate. Derzeit kostet das Recht, eine Tonne CO2 auszustoßen, europäische Kraftwerke und Industriebetriebe 60 Euro. Etwa doppelt so viel wie zu Jahresbeginn. Dazu kommen eine lange Heizsaison und ein europaweit schwaches Jahr in der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien durch eine Windflaute und niedrige Pegelstände in den Flüssen. Dementsprechend mussten mehr Gas und Kohle zur Stromgewinnung eingesetzt werden. Diese Entwicklungen haben die Pegelstände der europäischen Gasspeicher dezimiert. Aufgefüllt werden sie üblicherweise im Sommerhalbjahr, wenn weniger Energie nachgefragt wird. Zusätzliche Reservekapazitäten anzuhäufen war heuer aber teuer und entsprechend unattraktiv. Dazu trugen auch Wartungsarbeiten an zwei europäischen Pipelines bei. In Ländern mit Vorgaben zu Mindestspeicherständen ist die Nachfrage angesichts der beginnenden Heizsaison wieder gestiegen, so Johannes Meyer, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft bei der Regulierungsbehörde E-Control zum Kurier. Eine Gruppe von EU-Parlamentariern vermutet, dass Russland seine Gaslieferungen nach Europa nicht erhöht, um Druck auf die Inbetriebnahme der kürzlich fertiggestellten Pipeline Nord Stream 2 auszuüben, der Kurier berichtete. Ein anderer Grund ist, dass Gas in Asien derzeit noch bessere Preise erzielt, weswegen auch amerikanische Flüssiggastanker kaum nach Europa fahren. In Ländern, in denen die Verbraucherpreise stärker an die Großhandelspreise gekoppelt sind, ist die Politik bereits alarmiert. In Madrid, Rom, Athen und Bukarest wird über Hilfsprogramme gegen Energiearmut und Kostendeckel diskutiert. Die gute Nachricht für die österreichischen Konsumenten ist, dass die hohen Großhandelspreise nicht unmittelbar durchschlagen. Zum einen besteht die Rechnung nicht nur aus Energiekosten, sondern auch aus Steuern, Abgaben und Netzgebühren. Zweitens haben die meisten Konsumenten Lieferverträge mit Festpreisen, die nur nach Vorankündigung angehoben werden können, so Meyer. Da die Versorger ihren An- und Verkauf langfristig planen, wirken sich Schwankungen der Großhandelspreise erst verzögert und geglättet aus. Meyer schätzt, dass es im Herbst zu Tariferhöhungen kommen wird. Das Ausmaß ist von der Einkaufsstrategie der jeweiligen Versorger abhängig. Die Großhandelspreise von Gas werden nach Schätzung der E-Control noch bis zum Ende der Heizsaison im zweiten Quartal 2022 hoch bleiben und sich bis 2023 normalisieren. Auch der Strompreis soll dann wieder sinken.
Geladene Gesellschaft von Marlene Pazalidis. Aggression und Angriffslust. Corona polarisiert und spaltet. Immer öfter regt sich in der Bevölkerung Wut, die überkochen kann. Ein Kurierartikel vom Donnerstag, den 23. September 2021. Für den 20-jährigen Studenten hätte es ein ganz normaler Montagsdienst an der Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein werden sollen. Pflichtbewusst wies er einen Kunden, der ohne Maske Bier kaufen wollte, auf die geltenden Corona-Regeln hin. Dieser ließ sich nicht überzeugen, verließ ohne Einkauf die Tankstelle. Wenig später kehrte er zurück und schoss dem Mitarbeiter aus nächster Nähe mit einer Pistole in den Kopf. Sein Tatmotiv, dieses gab er selbst zu Protokoll, bleibt so eindeutig wie erschreckend. Es ging ihm um die Maske. Wie die Maske ist inzwischen auch der Impfstich für Querdenker zum Sinnbild der Unterdrückung und Freiheitsberaubung geworden. Längst hat sich Widerstand formiert, der Ausdruck im Angriff findet. Unlängst gab das Deutsche Bundeskriminalamt bekannt, dass vermehrt Politiker, Wissenschaftler und Virologen bedroht und angefeindet werden. Beleidigungen oder Belästigungen von Lehrkräften nehmen laut aktuellen Umfragen ebenso zu. Doch nicht nur in Deutschland sorgten dieser Tage bizarre Gewaltausbrüche für Schlagzeilen. In einer Wiener U-Bahn wurde einem Mann bei einer Schlägerei das Ohr abgebissen. Sind solche Taten im Kontext der Pandemie Einzelfälle oder gar die Spitze eines Eisbergs angestauter Aggression? Bei der Tat in Deutschland handelt es sich um einen Einzelfall, der als solcher benannt werden sollte, befindet der Psychiater und Gerichtsgutachter Reinhard Haller. Es gilt, den psychischen Zustand des Täters zu untersuchen. Offenbar war er unmittelbar bereit, jemanden zu töten. Seine überschießende Aggressionsgeladenheit könnte mit einer Wahnerkrankung in Zusammenhang stehen. Denkbar sei auch eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung als Wurzel der Gewaltbereitschaft. In Krisenzeiten kochen Aggressionen hoch. Sie wurzeln in Gefühlen der Beklemmung und Ohnmacht. Auch Frust und Angst können sich zu Wut und Zorn auswachsen. Haller: Unsichere Zeiten verschärfen immer bestehende psychische Konflikte. Unzufriedene Menschen werden fanatisch, misstrauische paranoid, ängstliche neurotisch. In der Pandemie zeige sich ein komplexes Bild. Sie ist die größte menschliche Kränkung des 21. Jahrhunderts und hat dem Menschen bewusst gemacht, wie verletzlich, krankheitsanfällig und sterblich er ist. Auf Kränkungen reagieren wir aggressiv, mit Rachegefühlen und Wehrimpulsen. Durch wiederholte Lockdowns hat sich die Aufgebrachtheit gestaut, Hanna, Gefühlsregungen konnten nicht im zwischenmenschlichen Austausch oder bei Freizeitbeschäftigungen abgeführt werden. Besonders deutlich bildet sich das brodelnde Reservoir an Wut und das Ausmaß der gesellschaftlichen Spaltung in den sozialen Medien ab. Sie sind ein ideales Spielfeld für alle, die Aggressionen abbauen wollen, sagt Haller, der der virtuellen Entladung auch Positives abgewinnen kann. Die Alternative wäre, dass sie durch echte Tätlichkeiten abgebaut werden. Von zwei schlechten Möglichkeiten ist es die bessere. Derzeit fühlen sich die Impfskeptiker zunehmend unter Druck gesetzt. Sie wechseln in den Angriffs- und Verteidigungsmodus. Haller warnt davor, alle Corona-Rebellen in einen Topf zu werfen. Es muss uns klar sein, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe handelt. Es gibt eine radikale, zugegeben sehr laute Minderheit, die den Ton der Diskussion bestimmt. Wir sprechen von 2-3%, die auch durch intensive Aufklärung nicht erreicht werden können. Im Gegenteil, sie igeln sich noch mehr in ihrer Haltung ein. Das Spaltungsphänomen nur der Politik zuzuschreiben, hält Haller für eine billige Projektion. Wir haben es mit einem unberechenbaren Erreger zu tun. Die Wissenschaft hat Großartiges geleistet, lag in ihren Prognosen, aber oft falsch. Letztlich liege es am Einzelnen, in der Krise souverän und solidarisch zu agieren. Wenn wir zusammenhalten, haben wir eine Chance gegen das Virus.
Die Entduzung. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1. Heute von mir, Guido Tartarotti. Die neue Saison im Nationalrat begann mit einer kleinen Sternstunde für alle Theaterfreunde. Innenminister Karl Nehammer zerschnitt das Tischtuch zwischen sich und seinem Vorgänger Herbert Kickl mit den Worten: Ich entziehe Ihnen somit unser Du-Wort, das wir gegenseitig gerne gepflegt haben. Ihre Ausführungen zum Thema Corona sind letztklassig. Zugegeben, das ist eher Rosamund Pilcher als Shakespeare, aber man spürte die tiefe Tragik dahinter. In Österreich, dem Land, wo Konflikte gerne bei 2-3 Spritzern weggetrunken werden und wo man oberhalb von 1000 Metern sowieso automatisch Du zueinander sagt, gilt der Entzug des Du-Wortes als schlimmste Strafe. Das Sie ist hier nicht Ausdruck des Respekts, sondern die größtmögliche Distanzierung. Vorschlag: Hören wir nicht auf, miteinander zu reden, auch wenn man in Pandemiezeiten dafür oft einen wirklich guten Magen braucht.
Das große Klassentreffen der Kunstbranche. Aus Basel, Michael Huber. Art Basel. Nach Corona-bedingter Pause findet die weltweit wichtigste Kunstmesse wieder statt. Ein Event nicht nur für Superreiche. Ein Kurierartikel vom Donnerstag, den 23. September 2021. So weit verstreut steht in großen Lettern an einer Wand in der Basler Messehalle der Schriftzug des Konzeptkünstlers Lawrence Weiner, in Wien für seine mittlerweile entfernte Gestaltung des Flakturms Esterházy Park bekannt, ist in mehreren Sprachen affischiert. Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch. Man darf sich denken, dass das Publikum der Art Basel in all diese Sprachgebiete verstreut war, aber jetzt ist es wieder zusammengekommen. Die VIP-Preview in Basel am Dienstag, für nicht geladenes Publikum öffnet die Messe erst am Freitag, hatte etwas von einem Klassentreffen. Viele Galeristen und Galeristinnen, Sammler, Museumsleute, Kuratoren hatten einander mitunter seit Jahren nicht gesehen. Auch wenn viele Protagonisten zuletzt betont hatten, dass die Pandemie die längst überfällige Digitalisierung der im Kern konservativen Kunstbranche vorangebracht habe, genoss doch jeder das, was Daphne Palmer von der aus San Francisco angereisten Frankl-Galerie im Gespräch FaceTime with Friends nennt. Keine Videotelefonie, sondern Zeit von Angesicht zu Angesicht. Der Kunstmarkt lebt immer noch von Beziehungen und das gemeinsame Schauen auf die Kunst und aufeinander weckt eine Dynamik, die das Geschäft anfacht. Schon in der ersten Runde meldeten einige Galerien erfolgreiche Transaktionen. Thaddäus Ropack etwa hatte ein formidables Bild der österreichischen Malerin Martha Jungwirth prominent neben internationalen Stars wie Georg Baselitz und Robert Rauschenberg präsentiert und um 245.000 Euro verkauft. verkauft. Dass einige Sammler jetzt neugierig geworden sind, Martha Wehr, darf angenommen werden. Dennoch ist es unübersehbar, dass nicht alle Friends da sind. Insbesondere aus Asien und Amerika ist der Zulauf erwartungsgemäß geringer. Eine Ende August von den US-Behörden erlassene Reisewarnung für die Schweiz half nicht unbedingt. Messechef Mark Spiegler bekräftigt auf Nachfrage aber, dass eine geringere Quantität an VIP-Sammlern keine geringere Qualität bedinge. Die Art Basel, 1970 von lokalen Galeristen gegründet, sei im Kern immer eine europäische Messe gewesen, sagt er. Und in Europa ist das Kunstsammeln über ein weiteres soziales Spektrum verteilt. Die Messe sei nicht nur für Superreiche da, auch Ärzte, Notare, Anwälte würden kaufen. Außerdem wirke sich die Live-Dynamik auch auf das Online-Geschäft aus. Tatsächlich ist der QR-Code mit dem Link zum Online-Viewing-Room ein Fixpunkt an den Messeständen. Im Spektrum der Art Basel findet sich dabei im High-End-Segment Ware, von der man gar nicht wusste, dass sie überhaupt noch zu haben ist. Der New Yorker Patriarch Helena Mard ist da etwa an seinem mit Picasso-Gemälden gefüllten Stand anzutreffen, der Händler Jeffrey Deitch zeigt ganz frühe Werke Keith Herrings. Der Londoner Händler Richard Nudge hat ein exquisites Chile-Aquarell von 1914, das eine masturbierende Frau zeigt, um 5 Millionen US-Dollar im Angebot. David Zwingler zeigt Stillleben des Italieners Giorgio Morandi neben einem umwerfenden Bild der Porträtistin Alice Neal von 1960. Malerei in Museumsqualität. Im ersten Stock sind traditionell aktuellere Positionen zu sehen. In der Entdeckerschiene Statements fiel etwa der Afroamerikaner Cameron Claiborne mit seinen organisch wirkenden Skulpturen auf, für die er den Balois-Preis erhielt. Die von der kosovarischen Galerie Lambda 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 vertretene Hanna Miletic wurde für ihre filigranen Stoffarbeiten ausgezeichnet. Österreich spielt auf allen Ebenen mit. Galerien wie Krinzinger, deren Stand zum 50-Jahr-Jubiläum auf ihre Vorreiterrolle unter anderem bei der Etablierung von Performance-Königin Maria Abramovic verweist, nächst samt Stefan Rosemarie Schwarzwälder mit Textilkunst von Scheller Hicks und Malerei von Katharina Grosse oder Martin Janda mit Malerin Svenja Deininger und dem Konzeptkünstler Roman Ondak gehören zu den profiliertesten Ausstellern. Umgekehrt geben internationale Galerien, Künstlern und Künstlerinnen aus Österreich prominent Platz. Auffallend etwa bei Oliver Laric, dessen 3D-gedruckte Skulpturen an mehreren Orten auftauchen. Der Grazer Philipp Timmischl, Galerie Leier, ist mit einem schrägen Videomalerei-Hybrid direkt am Eingang der für Großformate gedachten Unlimited-Sektion platziert. Für diese schien allerdings heuer niemand aufwendige Rauminstallationen bauen zu wollen, sieht man von Urs Fischers Haus aus, jawohl, Brot ab. Sie wirkte in Summe etwas flach. Dass Unsicherheit im Vorfeld der Messe ein ständiger Faktor war, streitet auch niemand ab, ebenso wenig die Einsicht, dass der geschäftliche Erfolg nicht auf alle Sphären gleich verteilt sein wird. Erstmals richtete die Muttergesellschaft MCH daher heuer einen Solidaritätsfonds ein. Der Topf von 1,5 Millionen Schweizer Franken, circa 1,38 Millionen Euro, würde allen 272 teilnehmenden Galerien 10% ihrer Standmieten erstatten, erklärt Spiegler. Wenn jene, die gut verkaufen, darauf verzichten, bleibt mehr für jene, die negativ aussteigen. Denn vor allem für Galerien aus Übersee kann eine Messeteilnahme samt Transporten etc. schon einmal mit 500.000 US-Dollar zu Buche schlagen. Wenn die Atmosphäre der wiedererstandenen Art Basel nicht trügt, hat die Pandemie tatsächlich den Sinn dafür gestärkt, dass große und kleine Player einander brauchen. Das FOMO-Modell ist nun ein Praxistest für die Klassengemeinschaft. Im nächsten Jahrgang wird sie wieder ohne solche Hilfen auskommen müssen.
Streit ums Einfamilienhaus von Andreas Anzenberger. Bodenverbrauch. Absurde Statistiken bilden die Grundlage für eine emotionale Debatte über Flächenwidmungen. Die Bürgermeister wollen keine Kompetenzen abgeben. Ein Artikel aus der Kurierausgabe vom 23. September 2021, gelesen von mir, Laura Franz. Der Klimawandel hat die Debatte über den Bodenverbrauch angeheizt. Allerdings wird die Debatte mit Zahlenmaterial geführt, das mit der Realität nur am Rande zu tun hat. Die Statistiken wurden entsprechend der politischen Intentionen aufbereitet. Dazu ein Beispiel. Auf einem 800 Quadratmeter großen Baugrundstück wird ein Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 140 Quadratmetern errichtet. Auf dem Rest von immerhin 660 Quadratmetern wird ein Garten angelegt. Versiegelt wurden also lediglich 140 Quadratmeter und nicht 800. In der Diskussion über den Flächenverbrauch wird so getan, als wären alle 800 Quadratmeter zubetoniert worden. Flächen, die der intensiven Erholungsnutzung dienen, wie etwa Gärten, werden zur Bodenversiegelung dazugezählt. Das Ergebnis ist eine Statistik, aus der angeblich hervorgeht, dass täglich 11,5 Hektar verbaut werden. Bei der Diskussion über den Straßenbau läuft es ähnlich. Angeblich hat Österreich mit 15 Meter pro Person ein sehr dichtes Straßennetz, weil Deutschland mit nur 7,9 Meter pro Person und die Schweiz mit 8,1 Meter pro Person auskommen. In der Statistik für Österreich wurden früher allerdings die Forststraßen dazugezählt. Daher der verglichen mit dem Ausland deutlich höhere Wert. Laut Umweltbundesamt ist beim Straßenbau nach 2015 ein Rückgang bei den Zuwachsraten messbar, weil nun Forststraßen aus der Statistik herausgenommen werden. Ministerin Elisabeth Köstinger hat für den 20. Oktober eine Sitzung der österreichischen Raumordnungskonferenz einberufen, die sich mit dem Flächenverbrauch beschäftigen wird. Es wird wohl auch darum gehen, zuerst brauchbare Statistiken als Diskussionsgrundlage zu erstellen. Es ist kein Wunder, dass der Gemeindebund vergangene Woche eine Resolution beschlossen hat, in der der Bund aufgefordert wird, für einheitliches Datenmaterial zu sorgen. Weiters heißt es in der Resolution, die Raumordnungs- und Flächenwidmungskompetenz bleibt hoheitliches Recht der Gemeinden. Gemeindebundpräsident Alfred Redl hat sich gegen die Zersiedelung ausgesprochen. Aber was wir nicht wollen, ist, dass es im ländlichen Raum nicht mehr möglich ist, ein Einfamilienhaus zu haben. Die NEOS wollen Kompetenzen für die Flächenwidmung von den Gemeinden an die Landesregierungen übertragen. Das würde bedeuten, dass künftig in Linz oder in St. Pölten die detaillierte Flächenwidmung für Gemeinden im nördlichen Mühlviertel oder im nördlichen Waldviertel beschlossen wird. Kein Wunder, dass es da massive Widerstände gibt. In manchen Bundesländern wie Niederösterreich wurden bereits Raumordnungsgesetze beschlossen, nach denen es nicht mehr möglich ist, Supermärkte auf grüne Wiesen zu bauen. Begonnen hat die Debatte über den Flächenverbrauch wegen des Rückgangs der landwirtschaftlichen Flächen. Bislang hat das die Versorgung mit Lebensmitteln nicht beeinträchtigt, weil die Erträge durch Züchtungen von neuen Sorten gestiegen sind.
Berlusconi träumt vom höchsten Amt im Staat. Aus Mailand von Andrea Affaticati. Italien. Großer Streitpunkt bleibt aber der Gesundheitszustand des Ex-Premiers. Ein Kurierartikel vom 23. September 2021. Es heißt, man solle aufhören, wenn es gerade am schönsten ist. Silvio Berlusconi, eine der schillerndsten Figuren in Italiens politischen Panorama der letzten 30 Jahre, scheint jedoch anderer Meinung zu sein. Nächsten Mittwoch feiert er seinen 85. Geburtstag und obwohl ihm einer seiner Ärzte im Februar 2004 als praktisch unsterblich bezeichnete, haben Alter und die Covid-19-Erkrankung tiefe Spuren hinterlassen. Das schert den Cavaliere aber nicht. Er hat noch einen Traum. Nächsten Februar will er zu Italiens Staatsoberhaupt gewählt werden. Denn er habe so viel für sein Land getan, allen voran es vor den Kommunisten gerettet, wie er zu sagen pflegt. Er, der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt und es bis ganz hinauf, besser gesagt bis fast ganz hinauf geschafft hat, vom einfachen Makler zum Großbauunternehmer. Er, der die privaten Sender in die Häuser der Italiener gebracht hat. Er, der den AC Milan wieder zu Sieg und Ruhm verholfen hat, bevor er in die Politik einstieg. Ein Selfmade-Man. So stellt er sich gerne dar. Und so wird er auch in der soeben eröffneten Ausstellung im Mailänder Enterprise Hotel dargestellt. Mit nur hier und da einem hinterfragenden Unterton. Piano B. Il Cavaliere del Lavoro. Plan B. Der Cavaliere der Arbeit. Lautet der Titel der Ausstellung oder besser gesagt des einstündigen Dokumentarfilms über Berlusconis Werdegang als Unternehmer, der 1994 in die Politik eingestiegen war. Was seinen präsidialen Traum betrifft, versuchen die Mailänder Richter, ihm diesen zu vermasseln. Konkret geht es noch immer um die Ruby-Affäre, deren Hauptakteurin eine junge, damals noch minderjährige Marokkanerin war, die an den Bunga-Bunga-Partys in Berlusconis Villa teilgenommen hat. Wobei es sich jetzt um einen Nebenprozess handelt, in dem Berlusconi beschuldigt wird, die Zeugen des Hauptprozesses bestochen zu haben. Immer wieder hat Berlusconi in den vergangenen Monaten, wenn eine Verhandlung bevorstand, dem Gericht gesundheitliche Atteste zukommen lassen, die seine Anwesenheit ausschlossen. Nicht selten kam es kurz vor diesen Terminen auch zu plötzlichen Spitalseinlieferungen. Doch jetzt haben die Richter einen gesundheitlichen und psychiatrischen Befund gefordert, der Berlusconis Zustand belegen sollte. Immerhin habe man den Cavaliere diesen Sommer wohlauf auf seinem Gut in Sardinien gesehen, wo er auch mehrere Politiker empfangen habe. Berlusconi reagierte entrüstet. Er werde sich auf keinen Fall diesen Untersuchungen unterziehen. Berlusconis Reaktion ist verständlich. Gleich, was die Befunde ergeben hätten, sie hätten seinen Traum, das höchste Amt zu belegen, zunichte gemacht. Denn bei gutem Zustand wäre er als Lügner dagestanden. Andersrum als labiler, hochbetagter Mann. Noch negativer wären die Folgen aber für sein börsennotiertes Medienunternehmen Mediaset gewesen. Und das hätten ihm seine Kinder, die schon lange darauf drängen, dass er sich endlich zur Ruhe setzt, nicht verziehen.
Zu viel freie Zeit ist auch nicht gut. Von Laila Docekal und Ingrid Teufel. Qualität statt Quantität, worauf es bei der Tagesgestaltung wirklich ankommt. Ein Kurierartikel vom Donnerstag, den 23. September 2021. Neben Job, Haushalt und womöglich Kindern sehnen sich viele nach mehr Zeit für sich selbst. Um ein Buch zu lesen, einem Hobby nachzugehen oder um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Allerdings macht zu viel Tagesfreizeit auch nicht glücklich, wie nun eine aktuelle Forschungsarbeit zeigt. Wir fanden heraus, dass Menschen mit zu viel Zeit sich subjektiv weniger wohlfühlen, weil ihnen das Gefühl von Produktivität und Sinn fehlt, erklärt dazu Marissa Sharif von der Universität of Pennsylvania und Co-Autorin der Studie. Doch wann ist es zu viel? Bei der Analyse der Daten von 35.000 Teilnehmern zeigte sich, dass sich das Wohlbefinden bei bis zu 2 Stunden Tagesfreizeit steigt. Wenn die Menschen jedoch mehr als 5 Stunden Zeit für sich haben, kippt der positive Effekt und die Zufriedenheit beginnt zu sinken. Der entscheidende Faktor dafür ist, wie diese verfügbare Zeit genutzt wird. Freizeitforscher Peter Zellmann vom Institut für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien kann die Ergebnisse aus der Studie nur bestätigen, wobei er den englischen Begriff Leisure passender als das deutsche Wort Freizeit empfindet. Leisure meint nicht nur eine arbeitsfreie Zeit, sondern eine Zeit, die die Menschen ergänzend zur Arbeitszeit erfüllend gestalten können. Im deutschen Sprachraum galt Freizeit hingegen bis in die 1980er Jahre als jener Zeitraum, in dem man seine Arbeitskraft wieder erreichen sollte. Für Zellmann stehen Arbeit und Freizeit gleichwertig in der Lebensplanung. Das ist keine Frage von Quantität, vielmehr geht es bei einer individuellen Festlegung von freier Zeit vor allem um Selbst- und Fremdbestimmung. Konkret, was man freiwillig macht, tut einem gut. Es kommt darauf an, dass die selbstbestimmte Zeit auch so genutzt wird, dass einem nichts abgeht. Im Gegensatz dazu gilt, wenn man etwas als fremdbestimmt empfindet, ist eine Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit nicht möglich. Da kann sogar der Job positiv empfunden werden, wenn der Tag in Summe selbstbestimmt gestaltet werden darf.